Danke, Mandy, für die Lesung. Wir haben den Gottesdienst gestartet mit der Frage, was hoffst du? Und diese Frage beantworten, wie ihr vorhin gesehen habt, auf dieser Cloud ganz viele Menschen verschieden. Und das Wort hoffen ist ja auch ganz verschieden gebraucht heutzutage. Und zwar sagen die einen, ja, ich hoffe, morgen ist schönes Wetter, morgen scheint die Sonne, hoffentlich. Andere sagen, hoffentlich gewinnt Liverpool endlich mal wieder die Champions League. Oder andere sagen, hoffentlich ändert sich endlich etwas in der Politik, hoffentlich haben wir bald Frieden, hoffentlich, oder vielleicht auch hoffen die manche Menschen gar nicht mehr. In der Schweiz gibt es eine Umfrage, und zwar, die wird jedes Jahr durchgeführt, das nennt sich das Hoffnungsbarometer. Dann sieht man so ein bisschen, was hoffen so die Durchschnittsschweizer. Durchschnittlich sind sie so einigermaßen hoffnungsvoll, also sind nicht weder pessimistisch noch mega übertrieben hoffnungsvoll. Aber wir sehen, Ihnen oder in der Schweiz ist es vielen wichtig, gute Gesundheit, glücklich zu sein in der Ehe, in der Familie, in der Partnerschaft, harmonisch leben, persönliche Selbstbestimmung und auch gute Beziehungen mit Menschen und eine sinnvolle Aufgabe, also etwas, das mich mit Sinn füllt. Und wenn wir dann in unserem Kontext, im christlichen Kontext, über Hoffnung sprechen, dann haben wir auch die ganz weit weg, die Perspektive vom Himmel, die hatten wir ja letzten Sonntag, die Predigt von Pascal über den Himmel. Das ist so eine Hoffnung, die irgendwie ganz weit weg ist, irgendwie manchmal nicht so wirklich greifbar vielleicht für uns. Und ich glaube aber, es gibt auch in unserem Glauben eine Hoffnungsperspektive, die ganz konkret und ganz hier in unserem Alltag ist und die uns ganz in unserem täglichen Leben bestimmen kann. Und ich glaube, Petrus meint in diesem Brief, genau diese Hoffnung ist eine sehr gute Brücke, um das Evangelium unseren Mitmenschen zu verkünden. Wir steigen heute in den ersten Petrusbrief ein, also nur heute, keine Angst, es ist keine Serie. Und ich möchte euch zuerst ein bisschen Kontext geben vom ersten Petrusbrief, damit ihr wisst, um was es da eigentlich sonst so geht. Und zwar ist der Vers, den wir heute als Kernvers haben, der ist mir in den letzten 5 Jahren immer wieder aufgepoppt. Und manchmal habe ich gedacht, so irgendwie, ich verstehe es nicht oder es fordert mich heraus. Und darum dachte ich, können wir das heute mal gemeinsam anschauen. Und bin ich dann auch gespannt, wie ihr damit umgeht oder was eure Feedbacks darauf sind. Genau, zum Kontext. Das ist eigentlich ein Rundschreiben. Er schreibt es an mehrere Gemeinden in der heutigen Türkei. Ich finde es immer spannend zu sehen, ja, wenn man das heute mit damals vergleicht, wie die Lage oder so ist. Und sie hatten eigentlich verschiedene Herausforderungen. Das sind meistens Heidenchristen, also nicht Juden, die in Jerusalem gelebt haben, sondern Heiden, die sich bekehrt haben. Eigentlich ähnlich wie die Situation, wo Mandy vorgestellt hat, mit den Indigenen, die Christen werden. Und die werden herausgefordert von ihrem Umfeld, weil die sich anders verhalten, andere Götter anbeten. Und sein Fazit von Petrus im ganzen Brief ist eigentlich, er sagt nicht, zieht euch zurück in eure Kapsel oder in eure Kirche und geht nicht in die Welt raus. Er sagt auch nicht, ja, passt euch der Welt an, sondern bewährt euren Glauben in der Welt. Und ich glaube, das kommt auch uns hier in unserem Kontext zugute, weil wir haben auch so die Herausforderung, wir fühlen uns manchmal fast wie in einer anderen Welt, wenn wir unter Christen sind. Und ich glaube, da hat auch Petrus uns heute hier was zu sagen. Wir wollen jetzt diese Verse, die Mandy vorgelesen hat, wollen wir einfach aneinander ein bisschen durchgehen und dann am Schluss noch ein Fazit drin haben. Ich habe das da eingeblendet, falls ihr das seht, damit ihr das mitlesen könnt, dann wisst ihr, wo ihr seid. Ich lese es nicht jedes Mal noch vor. Und zwar am Anfang geht es, schreibt Petrus, dass wir eins sein sollen. Wir sollen uns in einem Sinn sein, wir sollen zusammen vorwärts gehen. Und dann ziemlich schnell wird klar, Petrus vertritt eigentlich ziemlich fest die Ethik, wie Jesus sie gepredigt hat in der Bergpredigt. Wenn ihr euch daran erinnert, an die letzte Serie im ersten halben Jahr, da ging es eigentlich viel um, wie sollen wir uns richtig verhalten. und so ein bisschen zusammengefasst ist, ja, wenn wir verfolgt werden, sollen wir sie segnen, wir sollen unsere Feinde lieben, wir sollen Böses nicht mit Bösem vergelten. Dann anschließend in den nächsten Versen, vielleicht ist es euch aufgefallen, das ist ein Zitat, wenn er sagt, dass es in der Schrift heißt, und zwar zitiert er da den Psalm 34, und in diesem Psalm sehen wir, es wird was beschrieben, was wir machen, wir verhalten uns gut und dann bekommen wir etwas dafür oder dann wendet sich Gott uns zu. Und in den Psalmen und in den Sprüchen und im Prediger kommt es ganz oft vor, dass der Autor oder in der Bibel dann steht, wenn wir was Gutes machen, dann bekommen wir etwas. Und das nennt man sozusagen den Tun-Ergehen-Zusammenhang. Also wir tun etwas und dann bekommen wir was. Und ich frage mich da, ist das eine absolute Regel? Und wenn wir dann nur ein bisschen weiterlesen in der Bibel, zum Beispiel das Buch Hiob, dann sehen wir, dort ist es nicht so klar, der macht viel Gutes, aber bekommt trotzdem nicht was Gutes. Und wenn wir unser eigenes Leben anschauen, dann passt das auch nicht immer ganz zusammen. Und ich glaube nicht, dass es da irgendwie ein Widerspruch ist, sondern ich glaube, dass uns das sagen möchte, dass wir auch unser Leben ein Stück weit in unserer Hand haben. Also wir können etwas bestimmen, wenn wir gute Entscheidungen treffen, dann wird sich das ziemlich wahrscheinlich besser auswirken, als wenn wir schlechte Entscheidungen treffen. Und wenn wir jetzt zum Beispiel ganz banal gesagt, irgendwie ich entscheide mich, Drogendealer zu werden, dann wird das ziemlich sicher nicht gute Auswirkungen auf mein Leben haben. Und dann habe ich es einfach mich schlecht entschieden. Aber das ist, glaube ich, ein bisschen zu einfach gesagt, oder? Einfach nur, ich habe jetzt eine schlechte Entscheidung gemacht und jetzt ist es schlecht. Oftmals ist es ja eine Verkettung. Also ich entscheide mich schlecht, weil meine Eltern sich schon schlecht entschieden haben und vielleicht deren ihre Eltern hatten es nicht so einfach. Und so geht es eigentlich immer weiter zurück. Und man könnte es irgendwie bis zu Adam und Eva zurückführen. Und ich glaube, wir lernen daraus, dass die Sünde ist wie eine Verkettung von Bösem. Und das betrifft uns alle. Und irgendwie sehen wir auch da drin, dass wenn wir schlechte Entscheidungen treffen, dann berührt das auch unsere Nachbarn oder unser Umfeld. Also wir sind nie nur alleine und es ist nicht nur die Beziehung zwischen Gott und uns, sondern auch immer zwischen unserem Umfeld. Danach, was wir sehen, ich habe das eigentlich aufgeschrieben, man könnte mitlesen, ein Kernvers da drin ist eigentlich, dass er sagt, wir sollen Gutes tun und wir sollen den Frieden suchen und ihm nachjagen. Und genau das ist eigentlich, wie wir das Böse durchbrechen, indem wir versuchen, von unserer Seite was Gutes zu tun. Und klar, da spielt das ganze Evangelium mit rein, da kommen wir nachher noch drauf. Aber ich möchte zuerst noch auf eine kleine Klammer aufmachen, und zwar auf das Wort Frieden. Wir sollen den Frieden suchen und ihn nachjagen. Und aus ganzer Kraft, genau. Und das Wort Frieden, das ist im Hebräischen ist das Shalom. Ich denke, die meisten von euch kennen das. Und das ist aber nicht nur die Abwesenheit von Krieg. Wenn wir denken, ja, Frieden, wir haben ja Frieden in der Schweiz. Und eigentlich biblisch gesehen haben wir nicht unbedingt Frieden in der Schweiz. Denn es geht um ein vollkommen unversehrt sein, vollkommenes Leben. Ein ganzheitliches Wohlbefinden, also geistlich, psychisch, physisch, alles. Und vor allem geht es auch um gute Beziehungen mit Gott und den Menschen. Und wenn das heißt, wir sollen dem Frieden nachjagen aus ganzer Kraft, dann glaube ich, dann geht es genau auch um diese Beziehung, gute Beziehung mit Menschen und mit Gott ermöglichen. Und genau das, der Frieden, ist ja ein Großbestandteil aus dem Reich Gottes. Wenn Paulus im Römerbrief schreibt, dem Reich Gottes geht es nicht um Fragen des Essens und Trinkens, sondern um das, was der Heilige Geist bewirkt. Gerechtigkeit, Friede und Freude. Wir gehen weiter zum Vers 13. Und wir könnten uns fragen, wenn wir jetzt was Gutes tun, dann stehen wir irgendwie unter dem Schutz, weil er heißt ja, könnte irgendjemand uns etwas Böses antun, wenn wir unermüdlich nach dem Guten eifern. Und ich glaube, entweder eifern wir zu wenig, weil es passiert nicht. Es ist nicht so, dass die, wo nach dem Guten eifern, per se unter einem Schutz stehen. Aber ich glaube, es zeigt auch auf, wir haben unsere Entscheidungen haben Konsequenzen. Also wenn ich jetzt ein netter Nachbar bin, dann habe ich nicht negative Konsequenzen, sondern eher positive Konsequenzen. Das sehen wir auch wieder ein bisschen, diesen Tun-Ergehen-Zusammenhang, der im Großen und Ganzen irgendwie wirkt, aber vielleicht nicht in jedem Detail anwendbar ist. Dann im Vers 14, dann gehe ich noch weiter. Im Vers 14 heißt es, oder sehen wir ganz klar, wie uns eigentlich die Bergpredigt anspringt. Da zitiert eigentlich Petrus Matthäus 5, selig sind die Verfolgten um Gerechtigkeitswillen. Und zwar das Gerechtigkeitswillen, das ist in der Elberfelder oder so in den sehr textnahen Übersetzungen ist das drin. Hier steht jetzt, die nach dem Willen Gottes sich richten. Selig sind die. Jetzt können wir uns fragen, wieso wird man verfolgt, wenn wir gerecht sind und wenn wir uns nach dem Willen Gottes richten? Und ich glaube, das Wort so gerecht sein oder Gerechtigkeit begrenzen wir oft auf irgendwie, jemand macht etwas Böses und dann wird er bestraft und dann ist es wieder gerecht. Und ich glaube, biblisch ist das Wort gerecht auch viel größer. Paulus schreibt ganz viel über die Gerechtigkeit Gottes, könnte man wirklich eine Serie drüber machen. Das erspare ich euch jetzt hier. Aber eigentlich kurz zusammengefasst, nur Gott ist wirklich gerecht. Und nur durch das, dass Gott gerecht ist, hat er auch die Fähigkeit, andere Menschen gerecht zu machen. Und das ist eigentlich die Kernbotschaft vom Evangelium, dass durch den Tod Jesu Christi und durch unseren Glauben daran sind wir gerechtfertigt. Und so werden wir zu gerechten Menschen. Und so tun wir seinen Willen. Also es ist wie ein Zusammenhang, der da sich entspricht. Und Kern dieses Glaubens ist die Hoffnung an Jesus Christus. Also wieso wir glauben oder wieso wir hier zusammen sind, ist, weil Jesus Christus auferstanden ist von den Toten. Das ist eigentlich der Grundstein unserer Hoffnung. Ohne das, schreibt Paulus an einer anderen Stelle, wären wir eigentlich lächerlich. Wenn Jesus nicht auferstanden wäre, dann würde das Ganze keinen Sinn machen. Und genau durch diese Auferstehung, durch dieses neue Leben, wo da entsteht, genau diese Hoffnung bewegt unsere Gegenwart. Also das betrifft uns jetzt hier. Es betrifft auch die Zukunft, die Sündenvergebung, der Himmel, wie wir so schön sagen, betrifft es auch aber das ist in ferner Zukunft, genau. Und durch diese Hoffnung sind wir neue Wesen oder haben wir einen Neuanfang in uns. Und ob wir jetzt wegen unserer konkreten Überzeugung verfolgt werden oder wegen den Sachen, die wir machen, weil wir Christen sind, ist, glaube ich, zweitrangig. Ich glaube, immer dort, wo Menschen Gerechtigkeit leben, hat der Widersacher nicht so Freude dran, weil er ist der Lügner und er möchte die Gerechtigkeit bekämpfen. Drum werden Gerechte verfolgt. Und vielleicht ist das jetzt in unserem Kontext irgendwie ein bisschen abstrakt, nachdem wir das vorhin gesehen haben, was Mandy uns vorgestellt hat mit diesen Menschen, die verfolgt werden, die wirklich auf Fleisch und Blut verfolgt werden, die mit ihrem Leben dafür bezahlen müssen. Aber ich glaube trotzdem, in unserem Kontext hier in der Schweiz, bei uns, haben wir auch eine Art Verfolgung, indem wir angefeindet werden, nicht nur von Menschen, auch einfach durch Schicksale, durch Begegnungen, die negativ sind. Und unser Auftrag, oder wie Petrus da den Psalm zitiert, ist ja den Frieden suchen und ihm nachjagen. Und ich glaube, genau das ist den Frieden suchen oder den Frieden, das ist genau die Grundbotschaft vom Evangelium. Und zwar durch die Tat am Kreuz haben wir Frieden mit Gott. Und durch das ist die Gerechtigkeit hergestellt. Und ich glaube, aus dem können wir ziehen, dass ohne Gerechtigkeit können wir keinen Frieden haben. Also wenn wir Frieden möchten in unserem Land, in unserer Welt, dann müssen wir auch uns für Gerechtigkeit einsetzen. Und das sind immer zwei sehr große Worte, Frieden und Gerechtigkeit, die man mit sehr viel füllen kann und die sehr breit definiert sein können. Aber ich glaube, im biblischen Sinne sind das auch eine sehr ganzheitliche Sicht auf diese Worte. Der Vers endet, dass wir uns nicht einschüchtern lassen müssen. Und ich glaube, das ist auch eine Frage von der Perspektive, ob wir uns jetzt in unserem Kontext hier in der Schweiz, ob wir uns auf Jesus ausrichten oder nicht. Und ich glaube, so können wir uns gegenseitig stärken. Wir kommen nun zum Vers 15, und das ist so für mich der Kern in dem Ganzen. Das ist der Vers, der mir immer wieder aufgepoppt ist und ich immer wieder irgendwie drüber gestolpert bin in den letzten 5 Jahren. Und ich glaube, was Petrus uns da sagen möchte, ist, unser Verhalten wird auffällig sein. Also wie wir reagieren, wenn wir angefeindet werden, oder auch allgemein jetzt, wie wir reagieren in Situationen, das wird Leute verwundern. Das wird Verwunderung Verwunderung auslösen. So ist es. Sie werden sich fragen, hey, wieso vergebt ihr? Oder wieso hast du jetzt so reagiert, als der dich so komisch oder so schlecht behandelt hat? Wieso hast du nicht zurückgeschlagen? Oder wieso hast du ihn jetzt nochmal angerufen und ihm um Vergebung gebeten? Das ist etwas, das vielleicht andere Menschen nicht so verstehen. Und ich glaube, genau das ist der Moment, wo wir sehr gut ein Zeugnis geben können. Und ich glaube, das ist das, was hier Petrus sagen möchte. Und zwar ist das wie eine Art, ich nenne es eine verstörende Gerechtigkeit, und zwar für die Menschen, die sich das nicht gewohnt sind oder die nicht das kennen, dass man sich einfach so vergibt, ist das verstörend, weil es macht wie keinen Sinn eigentlich. Und wir kommen nachher nochmal auf den Vers. Ich möchte zuerst schnell die anderen Verse anschauen. Dann gehen wir nochmal zu der Aussage zurück. Und für Petrus ist es ganz klar, wie wir auf so eine Anfrage, wenn dich jemand fragt, ja, was hoffst du oder wieso reagierst du so, wie wir antworten sollen. Und zwar, er sagt, wir sollen sanftmütig und respektvoll antworten. Und zwar, glaube ich, würde das ja sonst widersprechen, unserer Hoffnung im Kern, wenn wir irgendwie hochmütig oder irgendwie überheblich antworten, wenn jemand fragt, wieso hoffst du oder wieso reagierst du so. Aber ich glaube, das ist klar. Und was ich aber auch glaube, wie ich das auch verstehe, wenn es heißt, respektvoll und sanftmütig ist, ich glaube, wir sollten uns die Mühe machen, dass wir wirklich verstanden werden. Ich glaube, das ist, gerade in unserem Kontext, ist es oftmals schwierig, wenn wir dann von Gnade und von Sünde und vom Kreuz oder so reden, ist das für Menschen, die das nicht kennen, ist das nicht anknüpfungsfähig. Und ich glaube, dort machen wir keine Hoffnung, da machen wir eher Verwirrung. Wir müssen, glaube ich, uns die Mühe machen, so zu reden, dass es Menschen verstehen. Und zwar sagt er dann später auch noch, wir sollen, oh, ich sehe es gar nicht, wir sollen im Geist einen reinen Geist haben, also ein reines Gewissen haben. Und ich glaube, dort ist es sehr wichtig, dass wir ehrlich sind, was wir bezeugen. Und zwar genau dort, wo wir auch Schwierigkeiten erleben oder so, dass wir dort ehrlich drin sind und irgendwie einen Lebenswandel nicht erfinden, nicht irgendwie sagen, ja, ich habe da einen riesen Wunder erlebt, wenn es gar nicht so war. Und durch das, dass wenn wir eine Geschichte erzählen, wenn uns jemand fragt, hey, wieso reagierst du so? Und ich dann eine Geschichte antworte, hey, ich habe gemerkt in meinem Leben, Jesus hat mich dort und dort verändert, dann ist es wie, dann kann er nicht sagen, ja, das stimmt nicht, weil es ist meine Geschichte, ich habe das so erlebt. Was ich so erlebe bei meinen Gleichaltrigen oder so, ist, dass für viele sind Christen Heuchler, weil sie predigen irgendetwas und sie leben nicht so ganz danach. Und das ist natürlich irgendwie schockierend oder sagt, ja, das stimmt doch gar nicht. Und wenn ich zu mir selber ganz ehrlich bin, dann denke ich so, ja, so ein bisschen stimmt das schon immer mal wieder, wenn ich mich selber anschaue, dass ich, wie oft ich schon von Liebe oder so geredet habe, wie wir sollen vergeben oder den Nächsten lieben. Und dann, je nach Situation, ist es ganz schnell vergessen. Und ich glaube, gerade in der jungen Generation ist es wichtig, dass wir da das wirklich authentisch rüberbringen und nicht sagen und nicht das irgendwie probieren zu vertuschen. Und genau dort möchte ich euch ermuntern, nicht irgendwie die Angst zu haben, ich muss perfekt sein, zum Können von Jesus erzählen oder ich muss mega die krasse Story haben, von Jesus zu erzählen, sondern eigentlich genau durch das, dass wir erzählen können, wie wir gescheitert sind oder wie wir das nicht geschafft haben, dass genau dort das eine Macht hat, weil das authentisch ist. Und diese Momente, glaube ich, sollten wir nutzen oder können wir nutzen, oder dort möchte uns Petrus darauf hinweisen, dass wir diese Momente nutzen, in denen wir gefragt werden, wieso hoffen wir, um ein Zeugnis zu geben. Und ich habe bei mir in meinem eigenen Leben gemerkt, ich habe, bevor ich hier angefangen habe, habe ich als Landmaschinenmechaniker gearbeitet. Das ist zum Teil ein raues Klima. Und nur schon durch die Art, wie ich war, durch die Art, wie ich mit Personen umgegangen bin, wie ich reagiert habe auf Konflikte, habe ich mehrmals von meinen Chefs oder von anderen Mitarbeitern wurde ich gefragt, hey, wieso hast du jetzt so reagiert? Oder du hättest doch dem mal richtig Würst zeigen können oder irgendwie das wirklich ihm zeigen, wer jetzt da recht hat oder so. Und ich habe dort oftmals nicht gewusst, ja, was sage ich jetzt? Oder wie soll ich jetzt da reagieren? Und eigentlich wäre das genau der Moment gewesen, um ein Zeugnis zu geben. Und ich hatte es aber nicht wirklich ready. Ich war nicht wirklich vorbereitet auf so eine Situation. Und ich glaube, genau das möchte uns Petrus hier helfen, dass wir genau zur richtigen Zeit diese Worte bereit haben. Was ich hier noch anfügen möchte, ist, ich glaube nicht, dass man nur so ein Zeugnis geben kann. Man kann auch die 4 Punkte oder so, ist auch ein gutes Beispiel. Dort läuft es aber zum Teil nicht ganz gleich persönlich oder man kann es auch als Hilfe brauchen. Und ich glaube auch, es gibt Momente, wo es besser passt und Momente, wo es weniger gut passt, um ein Zeugnis zu geben oder zum jemandem von Jesus zu erzählen. Und ich glaube, da sind wir sehr stark auf den Heiligen Geist angewiesen, dass der uns da hilft. Aber ich glaube, wenn dich jemand fragt, hey, wieso hoffst du, dann ist die Person ziemlich offen, um das Evangelium zu hören. Da unsere Mitmenschen vielleicht weniger oder noch nicht an einen Himmel glauben, also sie haben nicht die Perspektive von irgendwie eine Zukunft mit einem Leben danach, mit einem Gericht, das dann alles gerecht macht und alles wieder gut macht, ist es vielleicht einfacher, wenn wir mit so einer Geschichte, wie Jesus uns verändert hat, wie Jesus uns zu anderen Menschen, zu gerechteren Menschen, also Menschen, die ähnlicher zum Leben von Jesus sind, also die in der Nachfolge stehen, dass wir von dem eine Geschichte erzählen. Das macht es greifbarer. Also eigentlich die Frage, wie hat Jesus dein Leben jetzt schon verändert hier? Wir sind im Sommer, mit der Jugendgruppe nach Moldawien geflogen und dort am ersten Tag wurden wir von OM herausgefordert, hey, ihr müsst alle ein Zeugnis bereithalten, dass wenn ihr gefragt werdet, zum von eurem Glauben zu erzählen, müsst ihr das ready haben. Und ich glaube, für viele war das eine große Herausforderung, so, ja, also was schreibe ich da jetzt auf oder wie geht das jetzt genau? Und ich habe dann gemerkt, hey, das ist eine super Übung, auch wenn du vielleicht nicht gefragt wurdest, du musstest dir mal Gedanken machen, hey, was hat eigentlich Jesus in meinem Leben gemacht oder was ist eigentlich wirklich der Kern meiner Hoffnung oder wieso bin ich so? Und wo wir vielleicht denken, ja, ich muss ja ein Riesenwunder erlebt haben, zum ein Zeugnis geben können. Das glaube ich, das stimmt nicht. Es ist natürlich schön, ein Wunder erlebt zu haben und von dem Zeugnis zu geben. Aber ich glaube, wie Jesus unser Herz verändert, wie wir zu gerechteren Menschen werden, indem wir mehr lieben, indem wir mehr vergeben, das ist für mich ein Riesenzeugnis, wie Jesus Herzen verändert. Und in der Vorbereitung ist mir aufgefallen, das fand ich mega cool, wie Petrus selber eigentlich das verkörpert. Ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnert oder das vor Augen habt, wie Petrus so in den Evangelien präsentiert wird. Er ist mega irgendwie so impulsiv, er rennt voraus und er möchte irgendwie, hat man fast das Gefühl, er möchte eigentlich gerne schlägern. Und im Garten Gethsemane, wenn dann Jesus festgenommen wird, haut er dem Tempeldiener das Ohr ab. Und also er ist voll gewalttätig und denkt man sich, ja, also Petrus, hast du nicht auch die Bergpredigt gehört? Und ich glaube, Jesus hat nicht nur einmal die Bergpredigt gehalten, nehme ich an. Er hat sie, wir haben es einmal im Matthäusevangelium und im Lukasevangelium, aber ich glaube, er hat es immer und immer wieder gesagt. Und irgendwie kam das noch nicht so an bei Petrus. Irgendwie hat er das noch nicht so ganz verstanden gehabt. Und ich glaube, Petrus begegnet Jesus als Auferstandenen später. Und ich glaube, genau durch das, dass er gesehen hat, wie Jesus nicht nur das gesagt hat, sondern er ist selber ans Kreuz gegangen, hat sich selber hingegeben und hat gelitten, ist wieder auferstanden. Genau durch dieses Beispiel hat es ihn verändert und auch wahrscheinlich sein eigenes Leiden. Petrus starb dann auch und wurde verfolgt, also der hat es auch nicht einfach. Ich glaube, genau durch dieses Leben, das er gesehen hat, andere Menschen haben es vorgelebt. Genau durch das ist er, wurde er auch verändert. Und dort, gerade durch diese Veränderung, dort ging es in sein Herz rein. Und ich glaube, wir sollten uns irgendwie Petrus so zu unserem Vorbild nehmen, wie unser Herz auch verändert werden kann. Und ich glaube, genau diese Veränderung, wie wir zu anderen Menschen werden, das ist ein Grund der Hoffnung. Und wir haben ganz am Anfang gesehen, was so der Durchschnittsschweizer hofft. Und viele dieser Sachen sind, ja, es geht um Gesundheit. Und ich glaube, wir haben eine Hoffnung auf Gesundheit. Und zwar nicht nur auf eine Heilung von irgendwie einem gebrochenen Finger oder so, sondern auf eine Heilung im Herz. Und da sehen sich, glaube ich, sehr viele drauf. Oder um gute Beziehungen. Wie viele zerbrochene Beziehungen gibt es hier in der Schweiz in unserem Umfeld? Wie viele verstrittene Familien, Geschwister gibt es? Und auch so das Sinnerfüllte. Ich glaube, unser Leben hat da, wie wir leben, hat eine riesen Botschaft zum Hoffnung geben für unsere Mitmenschen. Und ich glaube, genau das möchte Petrus uns da ans Herz legen, dass wir wissen, ja, was ist unsere Hoffnung und wie können wir das konkret rüberbringen. Ich möchte euch ermutigen, euch vorzubereiten auf solche Begegnungen. Und zwar nicht nur, dass ihr euch mal überlegt, ja, hey, wie würde ich dem antworten? Also wie würde ich konkret da drauf antworten? In den Predigtunterlagen gibt es ein paar Fragen, die ein bisschen helfen, sich das mal aufzuschreiben, wenn man das möchte. Aber auch für so Situationen zu beten, dass man genau so Möglichkeiten bekommt. Ich glaube, dann ist noch mal mehr der Heilige Geist involviert oder da ist man sich bewusst, dass der Heilige Geist auch im Werk ist, wenn wir dafür beten, dass wir so Möglichkeiten haben zum Zeugnis geben, dass wir auffallen wegen unserer Hoffnung. Und nochmal ganz zum Schluss, das wäre der Schluss, ganz zum Schluss geht es wirklich nicht um irgendwie eine Erfolgsstory, die wir erzählen müssen. Ich glaube, genau wie wir mit Scheitern, wie wir mit Niederlagen, wie wir mit Krisen umgehen, genau dort haben wir einen riesen Grund zur Hoffnung, der ganz konkret ist und der nicht irgendwie abstrakt ist. Ich möchte zum Abschluss beten. Himmlischer Vater, ich danke dir, dass du auf die Erde gekommen bist, dass du unsere Hoffnung bist. Ich danke, dass wir nicht irgendwie hoffnungslos müssen sein, dass unsere Hoffnung wirklich einen Grund hat, dass wir einen Grund zur Hoffnung haben. Und ich danke dir, dass du in jedem von unseren Leben Hoffnungszeichen und Hoffnungsschimmer immer wieder aufblitzen lässt. Und ich bitte dich, dass wir in uns selber, in unserem Leben erkennen dürfen, wo du am Werk bist, wo du uns verändert hast, wo du uns zu gerechten Menschen gemacht hast, wo du ja durch dein Wirken in uns Veränderung geschafft hast. Und ich bitte dich für solche Begegnungen mit anderen Menschen, ich bitte dich, dass unser Umfeld von unserer Hoffnung erfährt, dass wir Möglichkeit haben, von deiner Hoffnung Zeuge zu geben und dass wir dann auch bereit sind. Ich bitte dich für viel Mut und viel Geduld und viel Sanftmut und Respekt, um solche Situationen zu handeln. Wir wollen dir alle Ehre geben und ich bitte dich, dass du ja diese Worte in unseren Herzen bereithältst, Herr. Dich wollen wir loben und preisen. Amen.